Bleiben Sie mobil mit den oberösterreichischen Nachrichten. Erfahren Sie alles über regionale Projekte, grüne Trends in der Mobilität und gewinnen Sie beim Mobilitätsgewinnspiel. Klimatickets, TIM-Jahresmitgliedschaften und Vignetten. Jetzt oberösterreichische Nachrichten lesen und Gewinnchancen nutzen unter nachrichten.at/mobilität.
Am Vormittag des 10. März 2010 hat das Telefon im Chronikressort der oberösterreichischen Nachrichten geläutet. Ich habe abgenommen, es war ein Mann dran. Er hat mich gebeten, dass ich ihm zuhöre, denn er könne jetzt nicht mehr schweigen. Jetzt ist es an der Zeit, der Scheinheiligkeit in der katholischen Kirche entgegenzutreten, hat der damals etwa 40-Jährige am Telefon gesagt. Und ich habe ihm zugehört. Etwa 20 Minuten lang hat er von seinen traumatischen Erlebnissen als Zögling im Stiftsgymnasium Kremsmünster erzählt. Der am nächsten Tag in den oberösterreichischen Nachrichten erschienene Artikel über Missbrauch und Schläge im Stiftsgymnasium Kremsmünster hat sich schnell zu einer wahren Lawine ausgeweitet. Immer mehr Männer haben angerufen, weil auch sie nun nicht mehr schweigen wollten. Mein Name ist Gerhild Nieruber. Ich arbeite seit dem Jahr 2009 bei den oberösterreichischen Nachrichten. Angefangen habe ich damals im Politikressort, ein Jahr später, es war Anfang März 2010, habe ich ins Oberösterreich-Ressort gewechselt. Den ersten großen Artikel in diesem Ressort habe ich 2 Tage später geschrieben. Darin ging es um den Missbrauchsskandal im Stiftsgymnasium Kremsmünster. Dieser Fall, der weit über die Landesgrenzen für Aufsehen gesorgt hat, hat mit der Verurteilung eines damals 81-jährigen Paters im Jahr 2013 zumindest aus rechtlicher Sicht ein vorläufiges Ende gefunden. Doch die Narben der vielen Opfer sind lange nicht verheilt und werden es wohl auch nie ganz. Und über diesen Fall sprechen wir heute, 15 Jahre später, in dieser 4. Folge des OEN-Podcasts Blaulichtgeschichten Oberösterreich. Ich begrüße dazu meine heutigen 2 Gesprächspartner, die von Beginn an in diese Causa involviert waren. Das ist zum einen Wolfgang Dierishammer. Er hat damals im Landeskriminalamt die Ermittlungen geleitet. Herzlich willkommen.
Danke für die Einladung.
Und zum anderen ist es der Wiener Rechtsanwalt Dr. Johannes Ölböck, ein gebürtiger Oberösterreicher. Er hat einige Opfer des Missbrauchsskandals vertreten. Danke auch für Ihr Kommen. Sie sind ja extra aus Wien angereist.
Hallo, danke für die Einladung.
Fangen wir mal ganz am Anfang an. Und dazu ist es jetzt einmal wichtig, die Institution, um die es hier geht, einmal zu beschreiben. Das Barockstift Kremsmünster gehört zu den bekanntesten Klöstern in Oberösterreich. Das Stiftsgymnasium ist eine der traditionsreichsten kirchlichen Lehranstalten des Landes. Die Institution war seither sehr angesehen. Bis zum Jahr 2010, als ehemalige Zöglinge, mittlerweile erwachsene Männer, des Stifts ihr Schweigen gebrochen und über Vorfälle gesprochen haben, die zum Teil schon viele Jahre bzw. Jahrzehnte zurückgelegen sind. Herr Dierishammer, jetzt würde mich mal von Ihrer Seite mal interessieren, wie Sie damals von diesem Fall erfahren haben.
Ja, aufgrund der medialen Berichterstattung, ursprünglich durch die oberösterreichischen Nachrichten, hatten wir auch von diesem Missbrauch erfahren und es haben sich dann sukzessive immer mehr Opfer, mutmaßliche Opfer bei uns gemeldet. Teilweise wurden sie auch dann von den oberösterreichischen Nachrichten zu uns vermittelt.
Das hat sich aber dann gleich mal gezeigt, dass das wirklich eine große Sache ist, weil sich ja, wie Sie gesagt haben, immer mehr Opfer, mutmaßliche Opfer gemeldet haben.
Das hat sich dann mit der Zeit, also zunehmend herauskristallisiert, dass Vorwürfe erhoben wurden, denen berechtigterweise nachgegangen werden muss. Und mit der Zeit hat sich herausgestellt, dass diese Anschuldigungen auch tatsächlich zu Recht waren.
Wie man schon immer wieder gehört haben, diese Vorfälle haben sich ja über eine sehr lange Zeit, über einen sehr langen Zeitraum gestreckt. Herr Dr. Ölböck, wissen Sie noch, können Sie uns sagen, über welchen Zeitraum sich die Taten abgespielt haben, von denen wir dann heute sprechen werden?
Ja, das kann ich Ihnen sagen. Aber nicht, weil ich mich so gut erinnere, sondern weil ich noch einmal ins Urteil hineingeschaut habe. Und es hat mich dann wieder erschreckt, wie lang es eigentlich war. Und zwar, das erste Faktum, das wir da haben, das datiert aus September 1967. Das ist schon richtig lange her. Und das letzte Faktum datiert aus März 2010. Und wenn man sich da die Summe anschaut, dann sind das 43 Jahre, die da der Pater Alfons gewütet hat.
Sie sind gewütet und wir werden dann im Laufe des Podcasts hören, dass das jetzt wirklich so zutrifft, zugetroffen hat. Die Taten sind aus heutiger Sicht und waren es auch damals einfach unglaublich. Also wir werden dann noch einmal aus den Akten beziehungsweise aus den Dingen, die uns die Opfer beschrieben haben, werden wir denn noch davon hören.
Ja, natürlich ist Wüten ein euphemistischer Ausdruck für das Wort Verbrechen.
Mhm. Gleich von Beginn an haben sich die zum Teil sehr schwerwiegenden Anschuldigungen auf mehrere Personen konzentriert. Es war dann gleich mal die Rede von drei Patres, die damals noch im Stift tätig waren. Und der Haupttäter war der ehemalige Stiftspater und Internatsdirektor des Stiftsgymnasiums. Wir nennen ihn hier mit seinem damaligen Konviktsnamen, das war der Pater Alfons. Er hat sich wegen der mehrfach gegen ihn erhobenen Missbrauchsvorwürfe später vor Gericht verantworten müssen und auch zwei seiner Mitbrüder, die genauso wie Pater Alfons Erzieher waren, wurden dann unmittelbar nach Aufkommen der Anschuldigungen ihrer Ämter enthoben. Aber angeklagt wurden zwei davon ihnen nicht. Herr Dr. Ölberg, warum nicht? Warum ist es, hat es dabei einen Haupttäter gegeben, der schließlich angeklagt worden ist und zwei weitere Mitbrüder, warum sind die nicht angeklagt worden?
Das zentrale Institut in der Juristerei, um das es hier geht, heißt Verjährung. Irgendwann ist alles einmal vorbei, außer bei Mord. Und den haben wir hier nicht, obwohl es natürlich dem Mord der Kinderseele gleichkommt. Aber es ist hier eine Verjährung vorgesehen. Allerdings wird die Verjährung gewissermaßen, lassen Sie mich das einfach darstellen, durchbrochen, wenn jemand die ganze Zeit Straftaten begeht, die gegen das gleiche Rechtsgut gerichtet sind. Und da ist es einerseits der Polizei und andererseits der Staatsanwältin gelungen, nachzuweisen, dass keine Verjährung vorliegt, weil der Pater Alfons über Jahrzehnte eine Pumpgun besessen hat und diese Pumpgun auch als erzieherisches Mittel im Unterricht eingesetzt hat, um die Kinder einzuschüchtern.
Es war, wie Sie gesagt haben, 2010 ist es ja dann aufgekommen und das war quasi der Schlusspunkt, der vorläufige Mal, wo dann der ganze Fall ins Rollen gekommen ist. Darauf möchte ich, auf diese besagte Pumpgun, möchte ich später noch zu sprechen kommen. Zu Ihnen, Herr Dirisamer, wir haben es angesprochen, es ist dann gleich einmal die Polizei involviert worden, nachdem die sehr schwerwiegenden Anschuldigungen laut geworden sind. Wie viele Opfer haben sich denn dann in der Folge bei Ihnen beim Landeskriminalamt gemeldet und mit wie vielen mutmaßlichen Opfern oder Opfern haben Sie dann im Zuge dessen gesprochen?
Der Ermittlungszeitraum hat ja nicht wenige Wochen betragen, sondern gesamt über 1,5 Jahre. Und in diesen 1,5 Jahren habe ich über 40 Opfer einvernommen. Und dazu noch kommen einige Zeugen, die auch befragt worden sind. Zur Verurteilung gelangten allerdings dann die Fälle, die zum Nachteil von 15 Opfern gewesen sind, 15 Opfer von sexuellen Straftaten und 9 Opfern, die Opfer von Gewalthandlungen und Vernachlässigung quälen gewesen sind.
Wir müssen jetzt einfach einmal vorausschicken, es handelt sich da bei diesen Opfern, die Sie damals zu Ihrer Einvernahme geholt haben, die waren ja bereits erwachsen, aber die Taten, wie sie damals stattgefunden haben, die sind dann an minderjährigen Buben vollzogen worden.
Das ist richtig, die Opfer waren so im Alter zwischen 11 und 13 Jahre alt. Die Opfer, die ich dann befragt habe, waren ja auch nicht zentral in Oberösterreich aufhältig. Das ist auch eine Schwierigkeit gewesen, weil die waren verstreut in ganz Österreich. Also wir waren zu Einvernahmen in Wien, wir waren in der Steiermark, wir waren in Kärnten.
Und es wird ja auch nicht einfach gewesen sein, weil ich mir vorstellen kann, dass viele Opfer sehr lange sich diesen ganzen Vorfällen nicht gestellt haben. Sie haben lange nicht darüber gesprochen und dann wird es auch eine Zeit lang gebraucht haben, bis sie tatsächlich sich öffnen konnten.
Das ist richtig. Und auch das Problem der gleichgeschlechtlichen Einvernahme. Unser Bereich war ein Überhang an weiblichen Beamtinnen, die Ermittlungen oder die Ermittlungen führen. Hier hatte ich das Handicap, dass die Opfer nicht bereit waren, mit einer Frau zu sprechen. Also ich habe nur wenige Einvernahmen gemacht, wo ich auch eine Mitarbeiterin mitgenommen habe. Ansonsten hatte ich die Einvernahmen alle selbst durchzuführen.
Weil sich die Opfer einfach leichter getan haben, mit einem Mann darüber zu sprechen.
Es ist im Strafrecht oder in der Strafprozessordnung vorgesehen und es ist auch ein Opferrecht, dass sich Opfer von einer Person gleichen Geschlechtes befragen lassen dürfen. Und dem wurde nachgekommen, diesen Wünschen. Und die meisten Opfer nahmen auch von diesem Recht Gebrauch.
Spannender Punkt. Herr Dr. Ölböck, Sie haben ja einige dieser Opfer vertreten. Jetzt sind Sie gebürtiger Oberösterreicher, wenn wir gehört haben. Sie haben aber Ihre Kanzlei in Wien. Wieso haben sich damals einige Opfer, die eben hauptsächlich aus Oberösterreich gestammt haben, sich an Sie gewandt, die Sie in Wien gearbeitet haben und nach wie vor noch arbeiten?
Es war gewissermaßen kein Zufall, dass sich die Opfer an mich gewendet haben, weil schon davor war ich befasst mit einem anderen Skandal, der Ostösterreich erschüttert hat. Und zwar war das der Skandal des Missbrauchs von Kindern im städtischen Heim Wilhelminenberg. Und da habe ich sehr, sehr, sehr viele ehemalige Heimkinder vertreten. Das hat auch medial einen großen Niederschlag gefunden, auch in Oberösterreich. Und da hat das auch schon begonnen, dass es aus anderen Bundesländern, dass da so ein Aufbrechen merkbar war. Da hat sich jemand gemeldet aus Mehrerau, da hat sich gemeldet jemand aus Niederösterreich, aus katholischen Einrichtungen. Und irgendjemand hat jemand gesagt, ich war in Grimsmünster. Und ich habe mir gedacht, naja, ich habe irgendwas schon gelesen davon und ich habe schon gewusst, was auf mich zukommt. Und dann hat es begonnen, dann haben sich viele gemeldet.
Da sprechen wir vom Jahr 2010.
Nein, das war dann ein bisschen später. Ich glaube, das war, bei mir ist das aufgeschlagen ein Jahr später ungefähr.
2011 dann, okay. Ja. Wie viele Opfer haben Sie, oder mutmaßliche Opfer muss man ja sagen, bis da zu diesem Zeitpunkt, wie viele haben Sie dann, mit wie vielen haben Sie Kontakt gehabt oder wie viele haben Sie kontaktiert?
Kontakt hatte ich würde mal sagen, mit 5 bis 15 ungefähr und vertreten habe ich dann tatsächlich 3.
Okay, das ist, werden wir dann auch später dann hören, wenn wir über die Verhandlung, über den Prozess sprechen. Aber warum ist es denn bei den Anschuldigungen der Opfer gegangen? Was haben die Ihnen erzählt, was alles passiert sein soll?
Die Anschuldigungen, die sind vielfältigst und decken einen großen Teil des Strafrechts ab. Unter anderem Ausnutzung der Stellung als Erzieher und damit Gewalt und Missbrauch zur Unzucht. Wir haben schweren sexuellen Missbrauch, Unzucht mit Unmündigen, sexueller Missbrauch von Unmündigen, Missbrauch des Autoritätsverhältnisses. Ich lese da jetzt aus dem Urteil ab. Quälen oder vernachlässigen unmündiger, jüngerer oder wehrloser Personen und dann der Verstoß gegen das Waffengesetz. Das ist das, was das Strafgesetzbuch uns hier als Tatbestand nennt. Und dieser Tatbestand war natürlich mit vielfältigem Leben erfüllt, wie der seinen Missbrauch durchgeführt hat. Und das war durchaus unterschiedlich. Und da waren unterschiedlichste Spielarten dabei, die von Person zu Person unterschiedlich waren. Eine zentrale Rolle hat immer wieder die rote Couch gespielt, auf der das stattgefunden hat, das Musikzimmer. Und letztlich war es immer, und das war natürlich begleitend, der Missbrauch dieses Autoritätsverhältnisses.
Muss man sich mal vorstellen, also diese Vielzahl an Anschuldigungen beziehungsweise auch dann dieser Tatbestände, die dann später auch zentral im Prozess waren. Auch uns sind ja auch viele Erlebnisse, viele dieser Traumata geschildert worden seitens der Opfer. Einige davon werde ich jetzt nun anführen. Sie haben schon erwähnt, diese besagte rote Couch, um die ist es immer wieder gegangen bei den Opfern, wo sie uns ihre Erlebnisse geschildert haben. Es hat auch geheißen, die Schüler haben sich selbst untereinander vor dieser Couch gewarnt. Es hat geheißen, man sollte unbedingt versuchen zu vermeiden, wenn es nur irgendwie geht, sich darauf zu setzen, auf diese Couch, weil wenn das dann passiert, wenn die Buben dann gesessen sind, hat dann der Pater das Kind auf seinen Schoß gehoben und sie halt vielfältig berührt. Schüler sind aber auch vom Pater Alfons als vogelfrei erklärt worden, ist uns gesagt worden. Das hat bedeutet, dass Mitschüler die Erlaubnis oder besser gesagt die Anweisung erhalten haben, den als vogelfrei erklärten Mitschüler zum Beispiel mit Fußtritten oder einer Ochsenpeitsche zu malträtieren. Und das ist dann auch überhaupt nicht geahndet worden. Das ist quasi so vom Pater auch irgendwie angeordnet worden, war natürlich für diese Mitschüler furchtbar, für diejenigen, die es ausgeübt haben, aber auch die es ertragen mussten. Aber eben auch sexuelle Übergriffe sind auf der Tagesordnung gestanden, ist uns erzählt worden. Ein ehemaliger Schüler hat uns geschildert, wir mussten nackt Turnübungen machen und angeblich zur Blockadelockerung erdulden, dass uns ein Pater die Genitalien streichelte. Und ein anderer Betroffener hat mir von Übergriffen während der Mahlzeiten erzählt. Wenn jemand im Speisesaal zu laut war, läutete Pater Alfons mit einer Glocke. Der Betroffene musste sich neben ihn hinknien. Dann drückte und rieb der Pater den Kopf des Schülers fest in seinen Schoß. Mit der anderen Hand holte er weit aus. Man wusste nie, wie er dann reagierte. Manchmal gab er ihm eine sehr heftige Ohrfeige oder aber er zog die Hand kurz davor zurück und streichelte den Betroffenen über sein Gesicht. Also man sieht schon, das waren sehr brutale Handlungen, die den Schülern neben den Schmerzen auch eine extreme Unsicherheit und Angst ausgelöst haben. Man darf ja auch nicht vergessen, die Buben waren ja, wie es der Herr Dirisamer schon angesprochen hat vorher, noch sehr, sehr klein. Es waren ja Kinder im Alter von 10 Jahren und die haben ja nicht im geringsten daran gedacht, sich gegen den körperlich und aufgrund seiner Autorität sehr mächtigen Erzieher zu stellen. Also das war ja ein Punkt, die haben das mit sich geschehen lassen müssen, haben unendliche Ängste ausgestanden. Und jetzt finde ich, es ist einmal an der Zeit, auch einmal zu thematisieren, inwieweit diese Vorfälle innerhalb des Stifts bekannt waren. Herr Dirisamer, in der polizeilichen Einvernahme hat sich der Pater Alfons ja selbst schon einmal zu erkennen gegeben, er hat ja von seinen Neigungen gewusst, oder?
Das ist richtig, allerdings war das bereits einige Jahre zuvor, zumal es damals bereits erste Ermittlungen gegen ihn gegeben hat. Es hat ähnlich lautende Vorwürfe gegeben, denen auch dann nachgegangen worden ist. Allerdings führten diese Ermittlungen dahin, dass das Verfahren eingestellt werden musste.
Wissen Sie den Zeitraum noch, wann das war, den Zeitpunkt, welches Jahr?
Das kann ich heute ehrlich gesagt nicht mehr genau sagen, aber es war einige Jahre vorher, wo diese Ermittlungen geführt worden sind und die Einvernahmen haben Kollegen von mir durchgeführt. Ich denke, es war 2000, mit einem Fragezeichen, 2007 oder 2009. Ich habe das nicht mehr genau in Erinnerung.
Ich habe ein bisschen auch mit durchgelesen. Also in den polizeilichen Einvernahmen hat er sich selbst als pedo- oder homoerotisch bezeichnet und hat sich auch, wie sich dann herausgestellt hat, auch schon damals in sehr früh einem Mitbruder anvertraut und ihm von seinen Neigungen erzählt. Das heißt, seine pädophilen Neigungen waren ja intern bekannt innerhalb der Stiftsmauern. Aber es ist sehr lang nichts passiert. Es ist dann auch zur Anzeige gekommen, aber wie gesagt, ist dann wieder eingestellt worden damals. Also ich habe nur irgendwie den Raum so Mitte der 90er im Gedächtnis.
1996 war es ja so, dass er dann als Konviktsdirektor abgesetzt worden ist. Und das dürfte ungefähr diese Zeit gewesen sein, wo erstmals Verdachtsmomente zutage getreten sind. Allerdings blieb er meinem Wissen noch immer noch im Stiftsgymnasium als Musiklehrer erhalten.
Genau, weil ich habe da die Daten von mir. Also er war Musiklehrer von 1962 bis 1998 und man muss dann dem auch noch beifügen, dass er der einzige Musikerzieher damals im ganzen Stift war. Das heißt, er war da schon eine sehr wichtige Person, der einzige quasi, der dieses Fach ausgeübt hat.
Ja, er hatte auch ein profundes Wissen gehabt. Man muss schon bedenken, er war auch Chorleiter. Er hat auch das Musikarchiv geführt und war sozusagen ein Kapazitär seines Faches.
Mhm. Das hat er dann auch irgendwie ein bisschen den Schülern auch spüren lassen. Also es waren natürlich, muss man auch vorausschicken, es waren auch andere Zeiten. Damals war ein Lehrer tatsächlich eine Persönlichkeit.
Es war eine Autoritätsperson und deswegen gibt es ja auch diesen Tatbestand Missbrauch des Autoritätsverhältnisses. Und genau, wenn man sich dieser Stellung bewusst ist und diese ausnützt, um solche Tathandlungen zu begehen, dann ist das das Strafbare.
Mhm. Ich möchte nur noch anfügen, er ist ja dann, wie gesagt, bis 98 war er Musiklehrer, aber er ist von 1970 bis 1996 war er auch Konviktdirektor, also Direktor des Internats damals. Und man muss sich auch vorstellen, da waren zwischen 200 und 230 Schüler untergebracht. Also er hat tatsächlich die Verantwortung über sehr viele Schüler, sehr viele Kinder gehabt. Und als die Vorwürfe dann im Jahr 2010 gegen Pater Alfons öffentlich geworden sind, habe ich dann den damaligen Abt des Stifts, Ambros Eberhard, gefragt, ob er denn schon früher von den derartigen Vorfällen gehört habe. Und darauf hat er mir folgendermaßen geantwortet: Es ist schon so manches Gerücht gesagt worden, ja sicher. Aber gehandelt hat trotzdem niemand. Ja, es wurde Jahre oder sogar Jahrzehnte lang der Mantel des Schweigens über diese ganzen Vorfälle gebreitet. Herr Dr. Ölböck, Sie haben ja, wie wir schon erwähnt haben, mit einigen Opfern sehr lange Kontakt gehabt. Sie haben ihnen viel erzählt. Wie ist denn Ihre Erfahrung? Hat der Hauptbeschuldigte, der Pater Alfons, sich immer bestimmte Typen, bestimmte Bubentypen ausgesucht? Oder nach welchen Kriterien hat er sich denn seine Opfer ausgewählt?
Ich habe keine Wahrnehmung dazu, dass er sich einen bestimmten Typus Mensch ausgesucht hat, einen bestimmten Typus Bube. Allerdings habe ich eine Wahrnehmung dazu, dass er sich ein bestimmtes Umfeld ausgesucht hat, aus dem der Bube gekommen ist. Und zwar waren das immer solche, die keinen besonders starken Rückhalt hatten. Welche, die einen...
In der Familie.
In der Familie oder auch ansonsten. Jemand, der einen starken Rückhalt hatte oder eine sehr starke Persönlichkeit war, der war mit geringerer Wahrscheinlichkeit Opfer, mit deutlich geringerer Wahrscheinlichkeit. Und jemand, den die Eltern vielleicht einmal am Wochenende nicht abgeholt haben, der vielleicht nur noch einen Elternteil hatte und der sich nicht gekümmert hat und der ansonsten sehr zurückgezogen und schüchtern war, wo er erwartet hat, der wird schon nichts erzählen, das war ein potenzielles Opfer für ihn.
Haben Sie mit jemandem gesprochen oder haben Sie irgendwie auch im Zuge der ganzen Ermittlungen mitbekommen, dass es dann dennoch jemanden gegeben hat, der dann einmal ein Machtwort gesprochen hat? Oder haben wirklich die Eltern davon eigentlich gar nichts wissen wollen?
Es gab auch gegenteilige Fälle. Ich weiß von einem Fall ganz genau, der mir persönlich auch durch die Betroffenen geschildert wurde, da hat's Gewalt gegenüber einem Kind gegeben und dann hat der Vater dieses Kindes den Alfons zur Rede gestellt und hat ihn gefragt, ob das so ist. Die Antwort ist nicht überliefert, aber er hat ihm gesagt, wenn du meinen Sohn noch einmal angreifst, dann hat er ihm Gewalt angedroht und zwar in einer durchaus drastischen Art und Weise und dem Alfons war klar, das ist einer, mit dem lege ich mich nicht an. Das war ein gestandener oberösterreichischer Handwerker und der hat ihm angedroht, dass er ihm eine runterhaut oder was auch immer macht mit ihm und dessen Sohn hat er nicht mehr angegriffen.
Der war dann außen vor.
Der war außen vor, vor dem hat sich der Alfons gefürchtet, vor dem Vater.
Herr Dirisamer, haben Sie irgendwie noch in Erinnerung, ob es einen bestimmten Bubentypen gegeben hat, auf den der Pater Alfons besonders geschaut hat, dass er den unter seine Fittiche nimmt?
Ja, wir haben es gerade gehört von Herrn Dr. Ölberg, also ich kann mich dem nur anschließen. Also auch meine Wahrnehmung ist so, dass er sich eher die Schwächeren ausgesucht hat, Familien mit zerrütteten Verhältnissen. Zum Teil, ich kann mich erinnern, da hat es auch eine Folge gegeben, wo sich die Mutter alleinstehend, alleinerziehend, mehr oder weniger das Geld zusammensparen hat müssen, damit ihr Sohn eine gute Ausbildung in dem Internat bekommt und in dem Gymnasium bekommt. Und in dem Zusammenhang, das hat natürlich er als Konviktsdirektor mitbekommen und hat das natürlich auch für seine eigene Person dann sozusagen ausgenützt und es gab dann auch sogar Besuche, Hausbesuche bei den Eltern oder bei den alleinstehenden Müttern, wo er zum Essen eingeladen war. Mhm. Man muss auch berücksichtigen, es waren sehr, sehr gläubige Menschen. Mhm. Die Eltern waren gläubige Menschen und hätten nie im geringsten daran gedacht oder daran gezweifelt, dass ihre Söhne nicht gut aufgehoben sind.
Wissen Sie, dass jemand von Ihnen beiden, inwieweit die Buben untereinander im Internat, in der Schule von ihren den Vorfällen gesprochen haben? Haben Sie sich da zumindest untereinander irgendwie stützen können oder haben Sie sich die Buben derart geschämt, dass das jeder für sich selber verantworten musste, beziehungsweise in irgendeiner Weise verarbeiten musste?
Also ich habe da in der Richtung keine Erinnerung daran, dass es da besondere Zusammenschlüsse gegeben hätte von Opfern untereinander. Man muss auch bedenken, das war jetzt nicht so, dass man da eine Klasse hat, in der jetzt beispielsweise 15 Kinder zugleich Opfer von solchen Straftaten geworden sind, sondern das waren ja einzelne Fälle. Nominell kann man das ja nicht genau sagen. Die Dunkelziffer ist ja sehr, sehr hoch. Das ist auch meine Wahrnehmung. Also es haben sich sehr viele nicht gemeldet.
Aus Scham?
Ja, aus Scham. Damals aber auch, also heute aus Scham, aber damals aktuell auch Hintergründe waren die Angst, dass ihnen nicht geglaubt wird. Dann die Enttäuschung der Eltern, weil sie die Ausbildung quasi ja finanzieren, weil man musste auch bezahlen dafür. Und sie die Ausbildung abbrechen. Also sie wollten quasi auch den Eltern in der Richtung nicht das Gefühl geben, dass sie Schuld haben, dass sie zum Opfer geworden sind, dass sie eine Mitschuld tragen. Im Nachhinein gesehen kam das schon öfters zur Sprache, dieser Umstand. Warum haben eigentlich meine Eltern nicht reagiert?
Ich möchte trotzdem nur mal thematisieren, inwieweit Kindern überhaupt bewusst sein kann in diesem jungen Alter, dass da etwas passiert, das überhaupt nicht okay ist. Ich weiß nicht, es ist ja für einen 10-jährigen Burschen, der von einem deutlich größeren Mann, einer Autoritätsperson zu irgendwas gezwungen wird, wird er das vielleicht auch zu einem Stück einfach hingenommen haben, weil es offensichtlich sich so gehört, oder?
Das kann schon sein. Aber eines ist für mich klar, die Kinder wissen schon, was in Ordnung ist und was nicht in Ordnung ist. Das wissen die Kinder. Aber sie nehmen es vielfach hin, weil sie einfach auch keine Ressourcen haben, etwas anderes zu tun, als es hinzunehmen. Es gab immer wieder welche auch, die sich gewehrt haben. Das habe ich auch am Wilhelminenberg gesehen. Das war oft zu ihrem Vorteil.
Sehr Wie haben sie sich da gewehrt?
Das ist ja schwierig. Da reicht Schreien, reicht vielfach auch Abwehrhandlungen, fest hinhauen. Jegliches Wehren hat in der Wahrnehmung, die ich bei den Fällen hatte, für die Kinder Hilfe gebracht oder hat ihnen geholfen. Und die sich wehrlos gaben und nur hingenommen haben, für die war das nicht zum Vorteil. Und das hat er letztlich einfach auch ausgenutzt. Aber die Kinder wussten immer, dass das nicht in Ordnung ist.
Aber sie wussten, dass sie dennoch, auch wenn sie sich dagegen auflehnen, trotzdem dieser Person ausgeliefert sein werden, weil sie eben, wie Sie ja eingangs erwähnt haben, auch nicht den Rückhalt der Familie hatten.
Oftmals. Zu dem damaligen Zeitpunkt gab es noch keine Schulungen für Kinder, um Kinder in solchen Situationen zu kräftigen. Heute gibt es Programme in den Volksschulen, die zum Beispiel heißen Mein Körper gehört mir, wo Kinder lernen, Nein zu sagen, das zu artikulieren.
Dass sie sollen, aber auch dürfen, oder?
Genau.
Wichtiger Punkt. Herr Tirisamer, Sie waren ja Leiter für Sexualverbrechen und Gewaltdelikte. Da haben Sie auch immer wieder mit Opfern zu tun gehabt, mit Kindern, die möglicherweise Opfer von sexuellem Missbrauch waren. Da muss man ja sehr sensibel vorgehen.
Ja, wenn man es jetzt natürlich vergleicht mit den Einvernahmen der Opfer von Kremsmünster, von Pater Alfons, das waren ja alle Erwachsene. Da ist der Umgang ein bisschen anders als wie mit den Minderjährigen oder Unmündigen. Bei den Minderjährigen und Unmündigen ist es immer so, dass man einen Beziehungsaufbau machen muss. Es ist nicht so selbstverständlich, dass die Kinder kommen zu uns oder wir irgendwo auf eine Polizeiinspektion und da gleich loslegen, sondern da muss schon ein Beziehungsaufbau erfolgen. Teilweise sind die Kinder auch bereits vorbereitet durch Opferschutzeinrichtungen. Aber ich habe sehr viele Fälle gehabt, wo ad hoc eingeschritten werden hat müssen, wo keine Vorbereitungszeit möglich war, wäre auch nicht zu dem Zeitpunkt ratsam gewesen, weil dann die Beweislage eine schlechtere gewesen wäre. Und das ist heute leider Gottes immer noch so, dass die ohne Beweise keine Verurteilung erfolgen kann. Also es bleibt dann immer ein Zweifel über und im Zweifel für den Angeklagten sozusagen. Also das heißt, Beziehungsaufbau ist einmal das Allerwichtigste am Anfang. Das nächste ist dann die Befragung nicht penetrierend, eine Befragung auf Augenhöhe, einfühlsam. Man muss schon ein bisschen ein Geschick haben. Es ist auch nicht jeder oder jede dazu geeignet, ohne dass man das jetzt irgendwie negativ besetzt, aber
braucht auch
Erfahrung. Und das Wichtigste ist aber dann wirklich zuzuhören.
Das heißt, einfach auch den Kindern die Zeit zu geben, die sie brauchen, ja, und sich auf sie, wie Sie gesagt haben, auf Augenhöhe. Zu begeben und
auch eine gewisse Atmosphäre zu schaffen. Ihnen zu vermitteln, dass sie alles sagen dürfen, ohne Konsequenz, dass es da keine Schuldzuweisung gibt. Ihnen zu erklären, dass sie eigentlich ja jetzt die Möglichkeit haben, alles zu erzählen, ohne dass ihnen gesagt wird, dass sie einen Fehler gemacht haben.
Und ganz wichtig ist auch diese kontradiktorische Einvernahme, dass die einfach mit den Tätern überhaupt nicht in irgendeiner Weise nochmal zusammenkommen.
Das ist sowieso für mich das Allerbeste gewesen, was man eingeführt hat. Ich kenne auch noch die Zeit davor, wo die Opfer in der Hauptverhandlung gesessen sind und Chora Publicum sozusagen, oder wenn die Sexualstrafsachen wurden immer unter Ausschluss der Öffentlichkeit abgehandelt, aber trotzdem vor Schöffen und vor den Gerichtspersonen eine Aussage haben machen müssen. Jetzt ist es ja so, dass die kriminalpolizeiliche Befragung im Vordergrund steht, die für meine Begriffe aus meiner Sicht trotzdem sehr wichtig ist, weil hier bereits im Vorfeld sehr viele Punkte abgeklopft werden, die für das spätere Verfahren von großer Bedeutung sein können. Da geht es wirklich auch um Erörterung, um die Beweislage zu stärken, um objektive Beweismittel zu bekommen, sprich irgendwelche schriftliche Aufzeichnungen, Aufnahmen etc. Wenn das nicht erfolgt, dann, dass das Kind kriminalpolizeilich befragt wird, dann geht sehr viel im Vorfeld unter. Das Weitere ist dann noch an die kontradiktorische Befragung bei Gericht, auch eine ähnliche Situation wie bei uns, wo das Kind aufgenommen wird mit Video und getrennt.
Im Vorfeld.
Auch im Vorfeld der Hauptverhandlung und in Abwesenheit quasi des Beschuldigten, der in einem anderen Raum zeitgleich sitzt und diese Aussage verfolgen kann, die Aussage tätigt. der Mehrwert ist erstens einmal, weil das Kind unbefangen oder das Opfer, nennen wir es so, unbefangen aussagen kann. Es ist nicht einer Beeinflussung ausgesetzt. Allerdings hat auch der Beschuldigte dadurch seine Rechte gewahrt, weil er ja hört, was das Opfer sagt, und er kann dann auch Fragen stellen oder auch aus seiner Sicht etwas darstellen, sich einlassen.
Mhm. Kommen wir mal wieder zurück zu dem Fall Kremsmünster. Die Opfer von dem Missbrauch leiden ja sehr lange generell an den Folgen, meistens ein ganzes Leben lang. Herr Dr. Ölböck, die Opfer, mit denen Sie Kontakt gehabt haben, wissen Sie, wie es denen geht und in welchen Folgen sie leiden haben müssen oder nach wie vor leiden?
Ich habe mit hunderten Opfern gesprochen von sexuellem Missbrauch. Nicht nur Kremsmünster, sondern auch Wilhelminenberg und vielen, vielen, vielen anderen Heimen und Konvikten. Und allen ist eines gleich. Sie haben im Wesentlichen hat keiner von denen eine Matura. Sehr wenige haben Meisterprüfungen. De facto hat niemand ein abgeschlossenes Studium. Beziehungen sind in der Regel immer gescheitert. Kontakte zu den eigenen Kindern, wenn es welche gab, gab es selten oder nie. Sie leiden sehr oft an Autoimmunerkrankungen, sind nicht in der Lage, Berufe ordentlich bis zu einer Regelpension auszuüben. Das heißt, sie sind in Alterszeit, Teilzeit, Invaliditätspension und so weiter. Und leiden an allen möglichen Krankheiten und Störungen darüber hinaus, die das psychische Spektrum der Krankheiten nach ICD irgendwie hergibt. Also die haben alle irgendwas, und das alles hat der Täter verursacht, im konkreten Fall der Alfons. Und man muss natürlich einmal sehen, welchen volkswirtschaftlichen Schaden der da verursacht hat. Das waren ja hunderte Kinder, die haben keine ordentlichen Berufe gelernt, beziehungsweise können sie nicht ausüben, beziehungsweise nur die allerwenigsten. Mhm. Da zahlt keiner in das System ein, sondern nimmt aus dem System heraus. Gut, man kann sagen, dafür ist das System da, klar, aber eigentlich… Wir wissen, wer dafür verantwortlich ist.
Und eine das Person ist oder wenige.
Eine Person. Und das ist das volkswirtschaftliche Ende dieser ganzen Sache, über das wir noch nie geredet haben, über das wir aber auch reden müssen.
Weil einfach der Schaden so unglaublich groß ist und für die Opfer ein ganzes Leben lang andauert, die Folgen.
Genau.
Sie haben es eben erwähnt, sind ja teilweise überhaupt nicht beziehungsfähig, weil sie das in jüngster Kindheit so negativ erfahren mussten, was Nähe bedeutet auch, oder? Wahrscheinlich werden das diese Erfahrungen sein, die für die Kinder sehr unangenehm waren, diese Berührungen von dem Pater, aber auch diese Schläge, die psychische Gewalt, die sie miterleben mussten.
Also von den, ich sage mal, 200-300, mit denen ich da geredet habe, da können wir vielleicht auf 2-3 Händen abzählen, wer da glückliche Beziehungen führt und wer nicht. Das ist einfach ein Sonderfall. Und ich habe die dann auch gefragt und die haben gesagt, ich kann einfach niemandem mehr vertrauen.
Das kann ich mir gut vorstellen, weil das ist in jüngster Kindheit irgendwie zu einem Bruch gekommen, Vertrauensbruch. Genau. Was wollten denn die Opfer im Fall vom Kremsmünster von ihrem Peiniger, von dem Pater Alfons? Was haben sie sich erwartet?
Ich glaube, da ist die Bandbreite ganz groß. Vielen war es gleichgültig. Viele wollten Gerechtigkeit, wobei was Gerechtigkeit für den einen ist, ist nicht gerecht für den anderen. Bei uns gibt es nur ein Urteil, und dieses Urteil setzt eine Freiheitsstrafe in einem solchen Fall fest. Ob das gerecht empfunden wurde, ich weiß es nicht, von vielen schon. Viele wollten ihn da auch sitzen sehen. Viele wollten ihn einfach da sitzen sehen und wollten, dass er sich verantworten muss. Und das ist im Kern natürlich auch das Wesen des Strafprozesses, diese individuelle Gerechtigkeit, aber andererseits auch der Welt, der Öffentlichkeit in Österreich, in Oberösterreich zu zeigen, wer so etwas macht, der hat eine hohe Strafe zu erwarten.
Mhm. kann ich mir das nicht auch so vorstellen, dass manche Opfer sich schlichtweg nur eine Entschuldigung des Paters ihm gegenüber sehr erwartet hätten, dass sie das gebraucht hätten oder die Zahlung von einem Schadenersatz oder auch einen Zuschuss für eine Psychotherapie, der sie sich sehr lange haben stellen müssen?
Ja, das gab es auch in einem Fall, der mir bekannt war. Da gab es eine wirklich persönliche Entschuldigung. Da gab es auch Zahlungen. Das hat das Gericht auch als schadensmildernd, strafmildernd beurteilt in der Urteilsverkündung. Aber da hat er geglaubt, ich glaube nicht, dass ihm das ernst war. Ich glaube, er hat einfach geglaubt, dass er diesen einen Fall noch zudecken kann und dann wird schon keiner mehr kommen. Aber dann sind die gekommen sind, zu viele geworden für seine Kasse.
Das ist dann einfach wieder negiert worden und hat Augen und Ohren offensichtlich zugemacht und hat sich einfach nicht mehr dem Ganzen gestellt.
Richtig, das war auch der Eindruck, den ich während des gesamten Verfahrens hatte.
Darauf kommen wir dann noch später zu sprechen. Ein anderer Punkt, den wir eingangs erwähnt haben, ist diese besagte Pumpgun. Im Zuge der Befragungen haben die Opfer nämlich auch von dieser Waffe erzählt, die immer wieder vom Pater Alfons verwendet worden ist, um Druck auszuüben. Was hat es denn genau mit dieser Waffe auf sich? Können Sie sich nur erinnern, woher er die hatte, wie lange er die hatte und wofür er sie verwendet hat?
Ja, er hatte sie circa 15 Jahre zuvor von einer Mutter übernommen. Er hat sie in Verwahrung genommen und er hatte auch eine Affinität zu Waffen und hat sie zu einem Zeitpunkt, meinem Wissen noch, übernommen, da war der Besitz noch nicht meldepflichtig. Allerdings wurde das dann gesetzlich geändert, das Waffengesetz wurde verschärft und es wurde dann meldepflichtig, diese Waffe, und er hat es nicht gemeldet. Und eingangs wurde es ja auch erwähnt, hat dazu geführt, dass aufgrund dieser Strafbarkeit, es ist ein sogenanntes Dauerdelikt, er im Jahr 2010 sich dafür verantworten hat müssen. Es wurde da ein Verfahren eröffnet, es wurden ihm die Waffen entzogen von der Bezirkshauptmannschaft oder die Waffe entzogen von der Bezirkshauptmannschaft, und es ist dann auch tatsächlich von Seiten des Gerichtes als Tatwaffe angesehen worden, weil diese Waffe ja auch als Druckmittel, als Erziehungs- und Druckmittel eingesetzt worden ist.
Wo hat er denn eigentlich diese Waffe verwahrt?
Also ich kann es nicht genau sagen, weil wir ja die Waffe nicht im Zuge einer Hausdurchsuchung zum Beispiel gefunden haben, sondern die wurde ja seinerzeit vom Abt abgegeben am zuständigen Polizeiposten, nachdem bei den Oberösterreichischen Nachrichten diese Schuldvorwürfe erhoben worden sind. Ich denke aber, dass er sie da jetzt nicht versteckt gehabt hat. Wahrscheinlich hat er sie im Kasten gehabt, ich weiß es nicht genau. Muss man dazu sagen, ich habe ja persönlich mit Pater Alfons nie gesprochen. Er ließ sich nie einvernehmen. Und daher habe ich ihn zu diesem Punkt auch nie befragen können.
Also er hat die Aussage immer verweigert?
Es wurde generell die Aussage verweigert. Es hat meinem Wissen nach dann eine schriftliche Stellungnahme gegeben und erst eine konkrete Einlassung gab es in der Hauptverhandlung.
Knapp 1,5 Jahre in ihm noch bekannt werden der Missbrauchsvorwürfe, hat ihm dann die Verhandlung gegen den Geistlichen stattgefunden. Das war in Linz. Die Liste der Vorwürfe war sehr lang. Der Dr. Ölböck, Sie haben es eh ganz zu Beginn schon einmal erwähnt, wie viele oder welche Anklagepunkte es gegeben hat. Es war insgesamt 8. Unter anderem ist es um Nötigung zur Unzucht gegangen, Missbrauch, Unzucht mit Unmündigen, Quälereien und eben auch Besitz einer nicht registrierten Pumpgun. Der Prozess hat dann am Landesgericht Steyr stattgefunden. Da muss ich mich jetzt nur mal berichtigen. Vorher habe ich gesagt, es hat in Linz stattgefunden. Nein, es war im Landesgericht Steyr.
Es hat was in Linz auch stattgefunden, nämlich die Berufungsverhandlung vom Oberlandesgericht.
Das war dann etwas später.
Das war später, 2015,
okay.
Ja.
Danke. Wie gesagt, der erste Prozess war am Landesgericht Steyr. Es hat 4 Tage lang gedauert. Und Sie beide waren ja bei dem Prozess anwesend. Herr Dr. Ölböck, Sie als Opfervertreter, wie haben Sie denn den Angeklagten bei dem Prozess erlebt?
unglaublich gleichgültig. Ich habe den Eindruck gehabt, da sitzt einer wie in einem Kino oder in einem Theater, der wartet auf die Vorführung, die an diesem Tag gegeben wird, um die sich anzusehen. Ich will nicht sagen zur Unterhaltung, aber nicht so, als ob es eine Gerichtsverhandlung wäre, bei der es um ihn gehen würde. Ich habe den Eindruck gehabt, der war maximal distanziert. Das kenne ich aber schon von anderen Tätern auch, weil die müssen sich aus psychohygienischen Gründen, habe ich das Gefühl, von der Tat ja distanzieren. Weil wenn die sich jetzt vergewissern, ich habe das gemacht, was der Staatsanwalt da jetzt vorträgt oder vorliest, das würde eigentlich das überschreiten, was man als normaler Mensch hinnimmt. Missbrauch von Kindern, keiner weiß, dass das in Ordnung ist. Oder jeder weiß, dass das nicht in Ordnung ist. Und er hat sich, glaube ich, ebenso verhalten, weil er es nicht ertragen konnte. Er konnte, glaube ich, nicht ertragen zu hören, was er getan hat aus dem Mund des Staatsanwaltes. Und viel gleichgültiger war es dann, wie die Opfer ausgesagt haben. Weil teilweise wurde was vorgespielt von den kontradiktorischen Vernehmungen und teilweise haben Opfer ausgesagt. Und er wurde immer gleichgültiger, so als ob es ihn nicht betreffen würde.
Können Sie mir auch noch ein bisschen den Pater Alfons beschreiben, so wie er als Person sich dargestellt hat? Wie hat er ausgeschaut? Wie kann man sich ihn vorstellen?
Er ist 1933 geboren. Er ist heute ein sehr alter Mann. Er war damals beim Prozess auch schon ein alter Mann. Viele, die ihn damals dann gesehen haben, haben mir gesagt, sie waren eigentlich entsetzt, wie reduziert er für sie damals gewirkt hat. Er ist natürlich in seiner Erscheinung offensichtlich sehr zurückgegangen. Er muss ein körperlich sehr mächtiger Mann gewesen sein. Das war er zum Zeitpunkt der Verhandlung nicht mehr. Man hat aber schon gemerkt, wenn er dann angesetzt hat zu seiner Verteidigung oder zu seiner Befragung, dass das in ihm drinnen ist. Dass da eine große Wirkmächtigkeit in ihm wohnt, die er sicherlich auch eingesetzt hat, um andere einzuschüchtern.
Das hat er bewusst eingesetzt auch.
Er konnte das.
Mhm. Herr Dierich, Sie waren ja auch bei dem Prozess dabei. Wie haben Sie ihn wahrgenommen, beziehungsweise hat er in irgendeiner Weise Reue gezeigt?
Also ich sehe ihn heute noch dort sitzen im Zeugenstand sozusagen, gestützt auf seinen Gehstock. Er hat eigentlich sich nie umgesehen im Verhandlungssaal, er hat immer geradeaus geblickt. Es waren ja zu dem Zeitpunkt auch einige Opfer, die der Hauptverhandlung beigewohnt haben. Unmittelbar neben mir ist auch eines der Hauptopfer gesessen. Und ja, der hat auch eigentlich irgendwie gemeint, der ist irgendwie gleichgültig. Das ist irgendwie eine ganz, ganz eigenartige Atmosphäre gewesen.
Wie es der Dr. Ölbeck vorher beschrieben hat, einfach wie wenn es ihm gar nichts angehen würde.
Naja, er ist eher so sehr zurückgezogen vorne gesessen, hat niemanden eines Blickes gewürdigt, sich nicht umgesehen, hat eigentlich immer nur geradeaus geschaut und auch beim Hinausgehen war das so, dass er eigentlich nicht nach links und rechts geschaut hat.
Er ist am vierten Prozesstag dann, das war der 3. Juli 2013, wegen insgesamt 52 Tatvorwürfen zu 12 Jahren Haft verurteilt worden. War das die maximale Strafe, die es für diese Delikte gegeben
hat? Nein, die höchste Strafdrohung wäre gewesen 15 Jahre. Da gibt es einen Strafrahmen bis zu 15 Jahren für solche Delikte. Und er hatte 12 Jahre dafür ausgefasst. Aufgrund der langen Verfahrensdauer wurde die Strafe damals auf 12 Jahre festgesetzt. Eigentlich hätte er, so wie das der Richter dann begründet hat, später um ein Jahr mehr bekommen.
Was war denn mildernd für dieses Urteil? Können Sie sich erinnern, Dr. Ölböck?
Ja, ich kann mich erinnern und ich habe es auch noch einmal im Urteil nachgelesen, um da tatsächlich das präsent zu haben. Mildernd hat sich ausgewirkt die Unbescholtenheit, also sprich, er hat vorher noch nichts angestellt. Wenn man bedenkt, dass er mit 34 angefangen hat, das zu tun, 1967, die lange Verfahrensdauer, die teilweise Schadenswiedergutmachung und auch das Geständnis, das aber nur ein Formalgeständnis war.
Das hat alles mildernd, strafmildernd gewirkt. Ja. Was war verschärfend?
Verschärfend waren die exorbitant langen Tatzeiträume über 40 Jahre. Das Zusammentreffen einer Vielzahl von Verbrechen und Vergehen und dann, und das hat das Gericht auch gesagt, die perfide Art und Weise, wie er sich seine Opfer ausgewählt hat, die völlige Ausschaltung der Bedürfnisse anderer, die demonstrierte Ignoranz gegenüber seinen Verpflichtungen als Lehrer und der Umstand, dass er einzelne Schüler mehrere hundert Mal sexuell missbraucht hat. Und dass eben genau dafür eine Strafe notwendig ist in dieser Höhe, um diesem Unrecht einen Ausgleich zu verschaffen.
Es ist unglaublich, wenn man das so in dieser ganzen Zusammenschau hört, fehlen einem einfach die Worte, dass da so lange nicht darauf hingeschaut worden ist, weil wie gesagt, wir haben es ja schon erwähnt vorher, es haben ja einige Leute intern gewusst von diesen Machenschaften und niemand hat etwas gesagt.
Leider.
Es hat aber dann 1,5 Jahre gedauert, bis dann der Schuldspruch gegen den damals 81-jährigen Pater rechtskräftig geworden ist. Warum hat es dann noch einmal so lange gedauert?
Wir leben in einem Rechtsstaat. Es gibt Verfahrensgarantien in einem Strafverfahren, aber es gibt nicht nur Verfahrensgarantien in einem Strafverfahren, sondern es gibt auch Rechtsmittel gegen Urteile. Und derer gab es konkret zwei Schritte. Und zwar zunächst eine Nichtigkeitsbeschwerde an den obersten Gerichtshof. Und der oberste Gerichtshof hat 2014 im Herbst die Nichtigkeitsbeschwerde zurückgewiesen und den Akt dem Oberlandesgericht Linz weitergeleitet, damit sich dieses Gericht mit der Berufung beschäftigt. Und da fand dann am 29. Jänner 2015 eine Berufungsverhandlung in Linz statt, bei der letztlich nur darüber entschieden werden sollte, ob die Strafe angemessen ist oder ob die Strafe nicht zu mindern ist. Alfons war ja erstklassig verteidigt durch eine renommierte Kanzlei, der das sehr professionell gemacht hat. Und in Linz ging es dann nur noch um die Frage, soll es weniger werden, kann es weniger werden und wenn ja, warum?
Mittlerweile, also wie gesagt, es sind jetzt 15 Jahre nach Aufkommen der Missbrauchsfälle, mittlerweile hat er seine Strafe abgesessen, der Pater Alfons, und lebt, wie ich gehört habe, in einem klerikalen Pflegeheim in Wels. Dr. Oelbe, bekommen Sie noch Kontakt mit den Opfern? Und wenn ja, wie geht's denen?
Ich habe noch Kontakt mit einem Opfer, mit dem ich vor kurzem auch telefoniert habe und ihn auch gefragt habe, wie es ihm geht. Und er hat gesagt, er kann nicht schlafen. Da habe ich gesagt, was heißt das, er kann nicht schlafen? Und er hat gesagt, er kann nicht mehr als 3-4 Stunden schlafen, dann wacht er immer wieder auf. Irgendwann ist es auch keine Lösung mehr, irgendwelche Mittel zu nehmen, um zu schlafen. Er hat jetzt nicht gesagt, er ist aufgewacht, weil er einen Grimms-Münster-Albtraum gehabt hat. Aber er hat einfach gesagt, er kann nicht schlafen. Aber das ist auch ein Mann, der sehr stark unter dem leidet. Den begleite ich jetzt sehr, sehr lange, habe sporadisch immer wieder mit ihm Kontakt. Der hat unterschiedlichste Probleme, die letztlich alle auf das zurückzuführen sind, was Alfons zu verantworten hat.
Hat es jemals Schadenersatz gegeben seitens des Paters an eines der Opfer? Wissen Sie beide davon?
Ich weiß von einem Fall und das ist das, wo ich glaube, dass er gemeint hat, er kann es noch zudecken. Ich habe es dann versucht in einem anderen Fall, das war eben schon bei dieser besagten Verhandlung vor dem Oberlandesgericht Linz und da habe ich ihn dann gefragt noch, wollen Sie nicht 100 oder 200 Euro anerkennen als Schaden? Und dann hat er geantwortet und da, das hat mich dann sehr gewundert, hat er gesagt, nein, weil ich habe das ja gar nicht gemacht. Jetzt muss man juristisch wissen, zu dem Zeitpunkt war die Nichtigkeitsbeschwerde schon zurückgewiesen. Also um den Grund ging es nicht mehr, dass er schuldig ist.
War belegt.
Es war belegt und auch rechtskräftig belegt. Mhm. Aber es ging nur noch um die Frage, wie hoch ist die Strafe? Aber nach dieser einen Frage von mir und dieser Antwort von ihm war dann vollkommen klar für das Oberlandesgericht Linz, da gibt's keinen Grund zu mindern, weil der zeigt kein Zeichen von Reue, der hat nicht erkannt, worum es da geht, der fühlt sich nicht schuldig.
Herr Dirisamer, wissen Sie was darüber, über den Fall, den der Herr Dr. Ölbeck angesprochen hat, dass es eine Zahlung gegeben hat seitens des Paters, aber um etwas zuzudecken?
Das kann ich jetzt nicht beurteilen, ob es ums Zudecken gegangen ist. Es ist um eine Therapiekostenaufwendung gegangen. In mehreren Tranchen.
Und wann war das? In was für einem Zeitraum?
Da kann ich mich jetzt nicht mehr erinnern. Also das ist über einen längeren Zeitraum gewesen und ist auch aktenkundig. Und ja.
Aber das heißt, wir haben ja von 15 Opfern gesprochen.
Es betrifft ein Opfer.
Also das ist.
Und es gibt deutlich mehr als 15 Opfer. Das muss man auch sagen.
Ich muss dazu sagen, dass auch das diese Belege noch vorhanden waren und auch wichtig waren im Verfahren, weil es ein objektives Beweismittel gewesen ist.
Sie haben mich ja vorhin gefragt, ob ich mit jemandem gesprochen habe, und der eine, mit dem ich gesprochen habe, der hat sich nicht am Strafverfahren beteiligt.
Das Opfer jetzt.
Dieses Opfer hat sich nicht als Privatbeteiligter dem Strafverfahren angeschlossen. Und er hat mir auch gesagt, er weiß von Klassenkollegen, die das auch nicht getan haben und die sich nicht einmal bei der Polizei auch gemeldet haben, weil sie das nicht wollten. Sie wollten das nicht.
Warum nicht?
Das haben sie mir nicht gesagt, aber ich vermute, es war Scham. Ich vermute, es war Scham.
Oder einfach auch, weil sie befürchtet haben, dass dadurch wieder das ganze vermeintlich schon verarbeitete Erlebniswissen wieder hochkommt, oder?
Das kann durchaus auch sein. Das habe ich in den Wilhelminenberg-Fällen gelernt. Man nennt es Dissoziation. Das ist mehr als Verdrängung, weil Verdrängung bedeutet ja, ich weiß, dass etwas stattgefunden hat und ich verdränge es. Dissoziation ist ein Schritt weiter, ist ein Schutzmechanismus. Das bedeutet dann, es hat überhaupt nie stattgefunden. Ich brauche mich damit gar nicht auseinanderzusetzen. Und ab dem Zeitpunkt, wo das wieder hochkommen würde, wäre es überhaupt ein Problem.
Muss man sich mal vorstellen, was das dann mit einem Menschen macht. Das ganze Leben lang ist ja komplett, geht in eine komplett andere Richtung. Eine nicht angenehme Richtung, wenn man sich das so vorstellt.
Ja, wenn man sich überlegt, welche Menschen aus Kremsmünster rauskamen, welche Karrieren die gemacht haben, da kamen ja Spitzenmanager raus, da kamen Spitzenpolitiker raus, da kamen Stützen der Gesellschaft heraus, aber auch ganz einfache, normale Menschen, brave Familienväter, Vereinsmitglieder, Freunde, aber auch Opfer. Und solche, die nie zu dem wurden, was die anderen waren.
Wie gesagt, die Schule hatte immer einen sehr guten Ruf gehabt und hat es nach wie vor noch. Aber es war halt eben dieses Konvikt, dieses Internat, das es da noch gegeben hat, das es heutzutage nicht mehr gibt, aber wo halt diese schrecklichen Vorfälle stattgefunden haben.
Wobei ein großes Problem war natürlich auch der Umgang des Stiftes und der Verantwortlichen im Stift selber mit diesem Vorfall. Da gibt es viel, viel Schuld, die Benediktiner selbst trifft.
Weil sie einfach nicht reagiert haben.
Weil sie nicht reagiert haben, aber noch viel mehr, weil sie haben es letztlich auch gedeckt. Und sie haben dadurch die Verlängerung des Missbrauchs ermöglicht. Sie haben das gewusst. Der war 34 Jahre alt, jedenfalls, wie er dokumentiert damit begonnen hat. Das kann nicht spurlos vorbeigehen. Da haben viel zu viele zugeschaut. Dann gab es scheinheilige Gesten des Abtes, der zugesagt hat, eine Schadenwiedergutmachung, wie ich dann geklagt habe und Schadenersatz geltend machen wollte, hat er gesagt, na ja, Verjährung kann man schon einwenden. Und ich habe gesagt, dann ist der Umstand, dass man sagt, man will Schaden wiedergutmachen, eine Schönwetterrede. Und das muss sich natürlich jemand, der Abt eines Stiftes ist, moralisch gefallen lassen, wenn ich das zu ihm sage.
Mhm. Wahnsinn. Herr Dieri, sagen wir, Sie waren ja 41 Jahre lang bei der Polizei, darunter eben 13 Jahre als Leiter des Bereichs Sexualdelikte im Landeskriminalamt. Inwieweit hat denn Sie dieser Fall Kremsmünster geprägt in Ihrer Arbeit?
Ja, ich muss dazu sagen, ich bin ja damals wie die Jungfrau zum Kind gekommen. Also es war eine Zeit, wo ich selbst erst, wo ich noch stellvertretender Leiter gewesen bin von diesem Bereich. Wenn ich mich so zurückerinnere, habe ich eigentlich sehr viel gelernt in dieser Zeit. Es war ein Zeitraum von 1,5 Jahren. Sie müssen ja bedenken, das war ja nicht mein einziger Fall, sondern ich habe da parallel noch andere Fälle auch noch in Bearbeitung gehabt und es war schon sehr, sehr lehrreich und auch sehr hektisch zum Teil. Und im Nachhinein muss ich sagen, ich habe sehr viel vergessen. Ich habe sehr viel vergessen, aber ich habe auch noch sehr viele Erinnerungen an gewisse Momente, an Einvernahmesituationen, auch an die Hauptverhandlung, auch an die Dienstreisen, die ich gemacht habe in ganz Österreich zu verschiedenen Opfern und auch im Stift selbst mit Konfrontation bzw. Kontakt mit dem Abt bzw. überhaupt, wie ich da im Hof gestanden bin, sehe ich mich heute noch stehen mit meiner Kollegin, die inzwischen meine Nachfolgerin wurde.
Sie sind ja seit Ende letzten Jahres in Pension, muss man
richtig
sagen. Das heißt, wenn Sie was vergessen haben, ist das auch dem vielleicht geschuldet,
ja,
dass man da ein bisschen abschaltet.
Muss man sagen, die zwei Türme, das ist ein eindrucksvolles, monumentales Gebäude. Und wenn man dann weiß, was da hinter diesen Mauern passiert ist, ich habe es mir ja zeigen lassen, wo da, beziehungsweise wir haben ja auch diese Tatorte besichtigt, die ja nicht mehr in diesem Zustand waren. Also dieses Zimmer, wo die rote Couch gestanden ist, das gab es zwar noch, aber es war vieles verändert. Und es gab ja auch zu diesem Zeitpunkt kein Internat mehr. Das wurde ja aufgelassen. Aber wenn man weiß, was da hinter diesen Mauern so passiert ist und zu dem Zeitpunkt, wo wir die Besichtigung hatten, wussten wir schon sehr viel. Muss ich sagen, war das schon sehr beeindruckend und hat sich sicher auch mich geprägt. Und speziell auch der Umgang mit den Opfern. Das war sehr, sehr lehrreich. Weil man unterhält sich ja auch hinterher nach der Befragung noch über die Einvernahme, wie es einem gegangen ist. Also das ist für mich auch immer sehr wichtig gewesen, zu reflektieren, wie es dem Opfer gegangen ist bei der Einvernahme. Es ist ja für mich auch das Feedback nicht schlecht. Und da habe ich ja zunehmend immer mehr Erfahrungen sammeln können. Und manches ist bis heute noch in Erinnerung.
Herr Dr. Ölberg, wie so abschließend jetzt noch, was ist für Sie die Lehre aus diesem Fall Kremsmünster, auch für die Gesellschaft?
Mich freut sehr, dass wir eines umsetzen konnten, und zwar nicht nur rückblickend auf Kremsmünster, sondern auch Wilhelminenberg, dass es uns gelungen ist, das Heimopferrentengesetz zu etablieren. Damals war ich persönlich in Verhandlungen mit dem Bundeskanzler Kern und dem Vizekanzler Mitterlehner, und es ist mir gelungen, dass ich zwei Dinge einbringen konnte, nämlich einerseits, dass die Heimopferrente sich automatisch valorisiert, nach dem Verbraucherpreisindex sich anpasst. Ursprünglich waren das 300 Euro, jetzt sind es schon 400 Euro und viele sagen mir, das ist genau das, was ihnen zum Leben bleibt. Und warum bleibt es ihnen zum Leben? Weil ich auch hineinverhandeln konnte, dass das quasi on top ist zur Mindestsicherung dazu, quasi wie ein echter Schadenersatz, der dann de facto auch nicht pfändbar ist. Das war mir sehr, sehr wichtig. Für mich stehen persönlich noch zwei Dinge aus, und zwar setze ich mich dafür ein, dass es keine Verjährung gibt im zivilrechtlichen Sinne bei der Geltendmachung von Schadenersatz von Opfern von sexuellem Missbrauch gegenüber den Tätern, solange die Opfer leben. Da bin ich derzeit in einer Kommission des Justizministeriums. Und das Zweite, was mir noch ein Anliegen ist, wir brauchen eine Dokumentationsstelle, wo alle diese Fälle dokumentiert und aufgearbeitet werden, wo Wissenschaftler arbeiten können, und zwar Historiker, Soziologen, Juristen, vielleicht Kriminalbeamte aus allen Disziplinen, um zu lernen aus diesen Fällen und zu schauen, was können wir für die Zukunft tun. Und es ist mir nicht erklärbar, warum die Spitzen der Politik im Land, aber auch im Bund das nicht eingerichtet haben bisher. Ich habe es schon mehrfach herangetragen an Sie, und da geht es nicht um so viel, aber es geht um die Integrität der Kinder.
Das heißt, Sie bleiben da auf jeden Fall dran?
Da bleibe ich dran, ja.
Ist zu hoffen, dass sich dann doch zeitnah etwas tut. Ja, wir sind jetzt noch mal am Ende dieses Podcasts angelangt. Wir haben von einem Geistlichen gehört, der sein Autoritätsverhältnis schamlos ausgenutzt hat und jahrzehntelang mindestens 15 Buben malträtiert, psychisch unterdrückt und sexuell missbraucht hat. Die Opfer sind heute längst erwachsen, einige von ihnen haben mittlerweile selbst Kinder, andere konnten nie eine dauerhafte Beziehung eingehen. Was diese Männer nach wie vor eint, sind aber die seelischen Narben, die wohl nie ganz verheilen werden. Jetzt bedanke ich mich bei meinen Studiogästen Wolfgang Dirishammer und Dr. Johannes Ölböck fürs Dabeisein, fürs Wiedererinnern nach so langer Zeit, also 15 Jahre sind es her, seit die Anschuldigungen bekannt geworden sind. Sie haben sich auch wieder rückblickend in die ganzen Akten noch einmal eingelesen. Vielen Dank dafür, auch für Ihr Kommen, auch aus Wien extra angereist, Herr Dr. Ölböck, Dankeschön dafür. Auch von den Zuhörern verabschiede ich mich. Wir hören uns wieder bei der nächsten Folge von Blaulichtgeschichten Oberösterreich, und die erscheint am Samstag, den 5. Juli.